Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer – Leben, Lieben, Lachen.
Mein Name ist Eleni Krautz, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Trauerbegleiterin und ich gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst.
Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's. Heute spreche ich mit Viola Kopp. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Sie ist Wegbegleiterin für die Reise mit dir selbst und hat auch kürzlich ihren Podcast gestartet, der heißt Die Reise mit dir selbst. Ich freue mich unheimlich, dass du heute bei mir bist.
Ja, hallo Eleni und vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Sehr gerne. Wir wollen heute ein bisschen über dich sprechen und was dir alles schon passiert ist in deinem Leben in Bezug auf Trauer. Vielleicht magst du uns gerne mal mitnehmen in deine Geschichte.
Ja, gerne. Ja, und zwar, ich habe da wirklich schon eine ganz intensive Erfahrung. Ich war früher verheiratet mit meinem Mann Dirk und der ist dann ganz plötzlich für mich vor 6,5 Jahren gestorben. Und ja, das war damals natürlich schon ein ganz, ganz großer Schicksalsschlag für mich, weil ich damals mit dem Dirk fast 12 Jahre zusammen war. Wir waren 7 Jahre verheiratet und hatten schon auch eine intensive Zeit, weil er die letzten Jahre oder viele Jahre von diesen 12 auch wirklich sehr krank war. Er hatte eine Lungenkrankheit und so eine Autoimmunkrankheit. Er hatte eigene Körper, das eigene Organ, die Lunge befallen, sodass die Lungenbläschen in ein hartes Gewebe umgewandelt wurden. Und er damals halt schon Sauerstoff gebraucht hat und ja, so schon sehr beeinträchtigt war. Und das war dann schon, ja, eine schwierige Situation. Aber wir haben das damals sehr gut gemeistert. Er war auch sehr positiv und wir haben das echt sehr gut uns arrangiert. Er ist immer einkaufen gegangen, hat die Dinge gemacht, die er halt machen konnte. Und ich habe dann die schweren Dinge hochgetragen oder so. Und er hat so die Steuern gemacht. Also wir waren ein richtig cooles Team. Aber natürlich hatte ich oft schon Angst um ihn in der Geschichte.
Und also wie lange war der ganze Prozess? Oder also hast du ihn dann sehr stark begleitet oder auch hast du ihn auch gepflegt am Ende?
Nee, Gott sei Dank nicht. Also pflegen musste ich nie. 9 Jahre war er krank komplett und er hat halt Sauerstoff gebraucht. Also seine Lunge war schon richtig kaputt. Und in diesen 9 Jahren, es hat irgendwie angefangen damals mit der Chemotherapie, dann hat die nicht mehr angesetzt nach einem Jahr, dann wäre er sogar fast gestorben. Die Ärzte hatten damals nicht gedacht, dass er durchkommt. Und dann hatten die Ärzte gesagt, ja, das Einzige, was noch hilft, ist eine fremde Lunge, also ein Organ, praktisch eine Organspende, dass er eine bekommt, eine Transplantation. Und er hat sich dann auch da einschreiben lassen, weil die Ärzte auch gesagt haben, das ist die letzte Chance jetzt. Mhm. Und dann hat er damals 1 Jahr im Krankenhaus auf diese Lunge gewartet. Und die Regularien waren damals noch so, dass er dort halt bleiben musste, sonst wäre er von der Hochdringlichkeitsliste gefallen. Also ihm ging es gar nicht so schlecht, dass er im Krankenhaus sein musste, aber es war halt dann so das Gesetz. Und nach dem Jahr hat er aber gesagt, nee, erwartet er jetzt nicht nochmal sein Leben. Das geht ja jetzt irgendwie auch so, er bleibt so stabil. Und dann ist er vom Krankenhaus nach Hause gegangen und von der Liste halt gefallen. Und hat dann erstmal so weitergelebt einige Jahre.
Aber auch was für eine Entscheidung, ne?
Ja. Ja, das sagst du, Eleni. Und ich war damals aber heilfroh, weil so eine Organtransplantation ist so mit vielen Risiken verbunden. Du weißt nicht, ob du die OP überlebst, ja, ob du da überhaupt wieder aufwachst. Du weißt nicht, ob es besser ist. Vielleicht ist es voll schlimmer. Und er hat sich ja irgendwie arrangiert, ja. Also er konnte halt seinen Job nicht mehr machen, nichts mehr, aber war zu Hause für sich und ja. Hat er auch gesagt, naja, er will da jetzt nicht in die OP rein, wenn er dann nicht mal mehr weiß, ob er da wieder halt aufwacht.
Und wie war das, also wie war diese Zeit für dich? Du sagtest ja, 9 Jahre war die Krankheit oder schritt das immer weiter voran, aber permanent damit konfrontiert zu sein, auch so den Verfall des Partners, also ihr wart ja jung, ne? Es ist ja nicht, seid ja nicht jenseits der 80, sondern noch ganz jung. Und das so zu sehen und über diesen langen Zeitraum, also stelle ich mir sehr belastend vor.
Ja, das stimmt wirklich. Ich war damals 23, wo ich mit ihm zusammengekommen bin, und dann nach ein paar Jahren war das ja schon. Und das weiß ich auch noch, dass es halt die ganze Angst, jedes Mal, wenn er auch zu einer Untersuchung gegangen ist, habe ich so viel Angst gehabt, dass es jetzt irgendwie schlechter wird, was die Ärzte sagen. Und die haben eh immer dann so reagiert, als ob er morgen tot ist, ja, oft. Und dann hat er ja noch ganz viele Jahre gelebt, ja. Also was heißt viele, aber neun halt.
Aber die
Und
Prognose war anders. Also die Prognose, ja.
ja, genau. Genau, das hat halt niemand, klar, ich meine, die Ärzte wissen es auch nicht, wie bei so einer schlimmen Krankheit, ne, eine Prognose ist. Und ja, das war schon, wir waren da wie ein eingeschweißtes Team auch. Wir sind halt auch in Urlaub gefahren nach Italien oder Spanien, wo wir mit dem Auto hinfahren konnten, wo wir den Sauerstoff halt mitnehmen konnten. Aber wir konnten halt nirgendwo mehr hinfliegen oder so, was alles andere Paare gemacht haben. Er war einfach, wenn wir ausgegangen sind, danach einfach fertig am nächsten Tag und hat sich ausruhen müssen, war da schon immer sehr eingeschränkt. Und mich hat es natürlich dann auch irgendwann eingeschränkt, weil ich dann nicht wie andere in Urlaub geflogen bin oder so mein Leben so genießen konnte. Ja, ich habe viel dann schon auch für mich gemacht. Mit meinen Mädels war ich unterwegs oder war für mich für einen Sport, aber es war trotzdem so gravierend in meinem Leben, gell?
Ja, ich meine, da kann man auch nicht loslassen, ne? Also wenn man weiß, dass man dann wieder zurückkommt zum Partner, also man ist ja doch nicht frei in seinen Gedanken dann, ne?
Ja, genau.
Und hattet ihr sonst irgendwie Unterstützung oder hast du irgendeine Unterstützung an der Seite gehabt, auch für deinen Mann? Also, weiß ich nicht, Kontakt zur Familie oder wer war da noch so für euch da?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade seine Familie war da, meine Freunde und so die Bekannten. Also die waren schon immer wieder da und auch seine Freunde, die ihn immer wieder unterstützt haben. Die haben dann mal telefoniert oder genau, oder auch mal uns besucht, weil er kam vom Norden von Deutschland, sind dann die Freunde auch ab und zu mal runtergekommen. Ja. Und somit habe ich das hauptsächlich oder wir damals auch mit den Freunden so ausgemacht. Aber ja, ist schon auch schwierig, ne? Im Vorfeld, also währenddessen haben wir ja schon auch, ich habe schon auch weggeguckt. Also ich wusste ja, dass das jederzeit passieren hätte können, ja, dass eine Erkältung, die ich nach Hause bringe, sein Tod sein kann. Und da hatte ich so viel Angst davor. Aber dass es wirklich passiert, das hätte ich halt niemals gedacht. Da war ich echt, das war ein blinder Fleck.
Über 9 Jahre verdrängt. Und
Ja.
habt ihr denn zusammen mal darüber gesprochen, wie es wird, wenn er stirbt, oder hat er mal darüber gesprochen?
Nee, also so gut wie gar nicht. Also ich wusste bloß, wenn er stirbt, was er wollte, das hat er klar gesagt, dass er halt verbrannt werden möchte, zum Beispiel. Und das möchte nicht, dass irgendjemand für sein Grab dann eine Verpflichtung hat, was lästig ist. Das wollte er nicht. Also das hat er gesagt. Und sonst haben wir eigentlich so gut wie nie drüber gesprochen, wo es dann, also am Schluss war, es war dann so, dass er plötzlich einen Schub von seiner Krankheit bekommen hat, weil er eine Erkältung hatte. Und das ging innerhalb von 2 Wochen. Es ging rasant. Dann war er plötzlich in der Klinik und dann ist er ganz schnell auf die Intensivstation gekommen, hier in Gerlingen auf der Schillerhöhe. Das war so eine Lungenklinik. Und dann hatten wir uns sogar da verabschiedet. Und ich habe immer noch gedacht, ja, er wacht wieder auf und was weiß ich. Also ich war da ganz, ja, mir fällt jetzt gar kein Ausdruck, aber es war wirklich eine ganz krasse Situation. Und dann ist er nach Freiburg verlegt worden in die Uniklinik. Und ja, dann hat er dort eigentlich nicht mal mehr eine Woche gelebt, also nur noch ein paar Tage.
War
Das
der
muss.
noch bei Bewusstsein oder war?
Nee, da war er dann schon komplett im Koma. Gerade schon bei der Verlegung. Und Da ist eine Freundin mit mir mitgefahren, meine liebe Freundin, ja. Das war echt ganz, ganz wichtig. Und ich war dann dort ein paar Tage im Hotel und die Ärzte, ja, waren zuerst, glaube ich, schon noch optimistisch. Aber plötzlich war ich dann einmal da und die Ärztin hat mich dann zu ihr reingerufen und hat dann zu mir gesagt, sie glaubt jetzt nicht, dass er die Nacht noch überlebt. Und da hat er noch kurz auf eine Lunge gewartet und dann aber war das so schnell, wir sind dann schon zu ihm reingegangen und da war dann schon der Sterbeprozess im Gange.
Es war da noch mal eine Transplantation irgendwie angedacht?
Ja, also es war noch mal kurz die Hoffnung, weil er war ja dann nicht mehr so hochdringlich halt die ganzen Jahre gelistet, weil er ja dann zu Hause war und es ging dann auch nicht mehr. Da hat man es noch mal kurz versucht, also wahrscheinlich war er dann noch mal 3 Tage oder so auf der Liste, weil er dann die Lunge damals so versagt hat und die haben dann ganz viel halt noch probiert und so und dann war er an der Lungenmaschine da die letzten 3 Tage angeschlossen und wäre dann in dem Moment noch eine Lunge dran da gewesen, dann wäre eine Transplantation gewesen, ja. Aber dann war das ganz schnell. Und der Dirk war auch sehr schlau. Er hat mich einmal die Apparate abfotografieren lassen, weil er hat die Werte halt am besten selber verstanden. Und dann hat er es auch einfach realistisch gewusst, glaube ich, und hat dann für sich sicherlich entschieden, so will er jetzt nicht mehr. Ja.
Das ist dein Gefühl, ne? Ja. Ich glaube, man wird dann auch zum eigenen Experten, ne? Oder er hat sich ja viel damit auch auseinandergesetzt, mit den Werten und was geht noch und was ist vielleicht dann auch aussichtslos, ne? Also ja. Es war halt seine Art, damit vielleicht auch umzugehen, ne? Über diese Werte.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie hast du den Sterbeprozess dann erlebt? Also als es dann wirklich soweit war, war es friedlich oder war es aufregend?
Ja, es war total, es ging so schnell, ich weiß es noch genau, weil ich bin gerade zu ihm reingegangen und habe das schon gemerkt, da hat schon seine Kraft so nachgelassen und er ist dann einfach friedlich eingeschlafen, würde ich sagen. Ja. Ja, das war echt, also es war so krass, weil ich das ja auch gar nicht irgendwie so bedacht hatte oder ja, ich meine, ich war voller Hoffnung, weiß ich was, und Kämpfermodus. Und dann plötzlich, ja.
War es doch da, ne? Naja, und ihr habt da seit 9 Jahren schon, also es gab ja eigentlich schon vorher so die Hoffnung nicht mehr und dann hat er sich ja immer rausgerappelt oder immer noch einen Monat oder noch einen Tag, noch einen Monat, noch ein Jahr, ne? Also das ist ja unglaublich, was so auch sein Körper dann damit noch geschafft hat. Und dann ist es auf einmal endgültig, ne? Und dann ist es da und man steht da als, ihr wart verheiratet, ne?
Ja, 7 Jahre, ja.
Als Witwe mit, wie alt warst du da?
Oh, ich glaube, war 34.
Ja, also super jung, ne?
Ja.
Eigentlich noch das ganze Leben vor euch oder wolltet ihr auch gerne noch in eurer Liebe sein sozusagen und dann da so rausgerissen zu sein. Und wie hast du dann die Zeit sozusagen, also dann erlebt mit diesen ganzen Vorbereitungen, mit diesen Beerdigungen organisieren und wie war das für dich?
Oh, das war wirklich schrecklich, das war echt schrecklich, ja. Ja, es war dann so, also die Eltern vom Dirk, also meine Schwiegereltern, die sind dann auch hier gewesen und hergekommen und wir hatten dann einen Bestatter angerufen. Aber der Bestatter, der war richtig cool. Also es war voll schrecklich, das alles zu organisieren oder so. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich tolle Menschen dann um mich gehabt, die mich wirklich unterstützt haben. Und der Bestatter hat mich damals auch schon ganz lieb in den Arm genommen und wir haben das dann so zusammen gemacht und auch dann da bei der Beerdigung, also da habe ich mich ganz arg betreut gefühlt und er hat einen freien Redner organisiert gehabt. Das wollte der Dirk auch so oder er war halt nicht mehr in der Kirche und der hatte mich und die Familie dann auch Dinge über sein Leben gefragt und hat so eine richtig tolle Rede gemacht und ich habe dann noch seine Lieblingslieder ihm mitgegeben und er hat noch 3 eingespielt. Und ich hatte auch meine Freundin Katrin, die mich so toll unterstützt hat, wo ich immer wieder angerufen habe oder sie mich angerufen hat und mich auch immer wieder gefragt hat und ob ich das schon gemacht habe. Und das hat mir einfach damals unheimlich geholfen, dass ich da irgendwie weiterkomme und die Dinge mache. Und es waren dann so 2 Wochen bis zur Beisetzung. Ja, also das hat mir wirklich sehr geholfen, dass es einfach tolle Menschen waren, auch die bei den Blumen hier im Ort. Die kennen sich ja dann auch aus und haben das ja öfters. Und dann haben wir die Sachen schön besprochen.
Ja, was danach meistens passiert, also wenn man alles organisiert hat und wenn alles so vorüber ist, dass dann eigentlich nochmal so ein emotionales Loch kommt, ne? Oder dass dann halt weniger zu tun ist oder dass man dann halt alleine auf der Couch sitzt oder einem das nochmal so richtig bewusst wird, alles, was passiert ist. Erst fährt das ja so in so einem Film an einem vorbei irgendwie, muss ganz viel organisieren und dann kommt eigentlich nochmal so ein richtiger Trauerschub, ne? Oder wie hast du die Zeit danach erlebt für dich?
Oh ja, Eleni, das sagst du richtig. Also erstmal so die Filme, dann der Trauerschub und das war ja auch noch richtig krass. Wir sind noch gerade in eine neue Wohnung zusammengezogen und zwar 4 Monate, bevor er gestorben ist. Und dann war ich in einer großen Wohnung, was ich jetzt auch noch immer wohne. Und ich war plötzlich alleine, gell, wenn der Partner stirbt, also ich war ja 12 Jahre fast davor nie alleine, ja, weil wir ganz viele, also wir haben nicht von Anfang an zusammen gewohnt, aber trotzdem waren wir immer zusammen. Und wenn der Partner plötzlich nicht mehr da ist, du stehst alleine auf, du gehst alleine ins Bett, wenn du dich in deiner Wohnung bewegst, er ist plötzlich nicht mehr da. Und ich weiß noch genau, ich bin dann auch manchmal im Auto gefahren und habe dann aus dem Fenster geguckt und dachte, boah, wie krass ist das, er sieht es nie wieder. Und ich war jede Sekunde irgendwie in meinem Leben damit dann konfrontiert, dass er nicht mehr da ist. Und also bei mir war das wirklich ein ganz großer Schicksalsschlag und ich war auch schon sehr arg in der Trauer, weil alles war nicht mehr, wie es davor war. Also halt selbst meine Arbeit, wo der Dirk ja nie dabei war, war für mich irgendwie sinnlos und hat keinen Sinn mehr ergeben und vor allen Dingen mein ganzes Fundament, was halt Dirk damals schon auch für mich war, er hat mir viel Sicherheit gegeben, Vertrauen und ich konnte mit ihm auch Dinge besprechen, ist alles weggefallen. Und das hatte ich plötzlich nicht mehr. Also in ja, alle
dieses
Richtungen.
Gemeinsame, ne? Also dieses gemeinsame Entscheidung treffen oder welche Wohnung nehmen wir jetzt oder ausmessen oder also man macht ja irgendwie alles zusammen, ne? Oder es hört sich bei euch auch so an, dass ihr alles gemacht habt oder geteilt habt oder man ja. Kann man seine Sorgen teilen oder was planen, ja, in die Zukunft oder sich erinnern an was man schon gemacht hat zusammen, ne? Und diese ganzen Gespräche oder diese ganzen Gemeinsamkeiten fallen dann ja. Auch an.
Genau, und ich war halt selten alleine dann auch, weil so Zeit für mich alleine, ja, ich bin zum Sport gegangen oder ich war bei der Arbeit, ja, ich habe so Dinge gemacht, aber wo ich wirklich mal so für mich alleine war, ich bin dann auch nicht mehr so oft für mich alleine Fahrrad gefahren oder so. Und dann habe ich das halt schon gemerkt, dass ich da halt mit der Trauer wirklich, ja, das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen auf jeden Fall. Und ich bin dann auch in Trauergruppen gegangen, weil, also verschiedene Dinge habe ich gemacht. Ich habe einmal mit jemandem zusammengearbeitet, der in einem Hospiz arbeitet. Dem konnte ich alles einfach erzählen, was durch den Kopf mir ging. Das war total wichtig für mich, weil meine Freunde, ja, die haben es ja auch oft noch nicht erlebt mit der Trauer. Und das ist ja halt auch so ein Tabuthema. Es war zwar ganz toll auch, dass die da waren und ganz wichtig, aber es war halt auch wichtig, dass ich irgendwie in so Gruppen war. Und da habe ich mir einfach einen mixen Blumenstrauß, sage ich mal, zusammengesucht, weil ich wusste, ich brauche das. Und ich wusste auch, dass ich da schon irgendwann wieder rauskomme, weil ich ein durchaus positiver Mensch bin. Aber was ich auch gemerkt habe, ich habe schon oft versucht, halt die Trauer auch wegzudrücken, weil ich wollte ja wieder positiv in die Zukunft gucken. Und die Trauergruppe, ich hatte da nicht immer Lust hinzugehen, aber ich habe mich schon so ein bisschen gezwungen, da hinzugehen. Und das hat mir dann auch gut getan, weil ich der Trauer Raum gegeben habe und ich sonst die Trauer mehr weggedrückt hätte. Und das ist dann so viel Widerstand in mir und das ist echt kein gutes Gefühl. Und wenn ich da mein Leben wieder drauf aufbaue, dann bricht das Kartenhaus auch wieder irgendwann zusammen. Und dann war ich halt in einer Trauergruppe für junge Erwachsene. Dann war ich in einer Trauergruppe für Frauen, die ihren Mann verloren haben. Dann noch das mit dem Hospiz. Ja, und das war dann ein gesamter Blumenstrauß, sage ich mal so.
Plus die Unterstützung von deiner Freundin oder von deinen Freunden.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Das Problem ist da ja meistens, dass sie die Freunde oder die Gleichaltrigen genau das nicht erleben. Also meistens noch nicht ihren Partner verloren, ne, in so jungen Jahren.
Ja.
Das ist also das Problem, dass sie vielleicht dann schon mal die Oma verloren oder so, also mit dem Konzept Trauer was anfangen können, so als junge Erwachsene, aber nicht genau dasselbe erlebt haben, ne? Und das ist dann schwierig. Und du hast eben so eindrücklich das auch gesagt, so es war auch, du hast dich quasi dadurch auch ein bisschen selbst kennengelernt, vielleicht von einer Seite, die du vorher gar nicht so kanntest, aber es war auch so eine gewisse Überforderung mit dir auf einmal alleine zu sein und alles alleine zu managen und irgendwie gar keinen Austausch mehr zu haben und vielleicht auch Gefühle an dir zu entdecken, die du vorher noch gar nicht so kanntest, ne? Du sagst, du bist sehr positiv und da war ja auf einmal auch viel Schwere und ja, einfach auch negativ oder Trauer oder Schmerz, ne? Und da hast du dich nochmal von einer ganz anderen Seite, glaube ich, auch kennengelernt, ne?
Ja, und das sehe ich jetzt halt auch so nachträglich, so eine unglaubliche Chance, was ich da dann auch hatte und immer noch habe, weil ich dann neue Dinge ausprobiert habe und ich habe dann auch in so Büchern praktisch gelesen, dass man einfach wieder neue Erfahrungen machen darf und die Autobahn quasi in seinem Kopf so neue wieder machen kann. Und dann habe ich mir auch überlegt, ja, was will ich denn jetzt eigentlich im Leben? Und dann bin ich ziemlich schnell auch zum Alleinreisen gekommen. Weil ich, dann war ich, glaube ich, sogar 2017, wo das passiert ist, eine Woche alleine in Italien das erste Mal. Ich wollte einfach in Urlaub und wollte nicht planen und nicht gucken, wer mitkommt oder so. Das war mir alles zu anstrengend und habe dann einfach irgendwas gebucht. Und das hat mir so unglaublich gut getan, dort für mich alleine zu sein, weil da war es auch immer noch so, ich habe halt immer, wenn ich zu weinen mir zumute war, also auch wenn ich im Zug irgendwo hingefahren bin in Deutschland und habe dann mal noch Freunde vom Dirk besucht oder die Familie und ich musste dann weinen, dann habe ich einfach immer geweint, wenn ich geweint habe. Und dann manchmal im gleichen Moment habe ich wieder gelacht, wenn ich dann mich an was Schönes dran erinnert habe oder so. Und dann habe ich halt, wie gesagt, so das Alleinereisen entdeckt, weil ich dann auch gemerkt habe, wie schön es halt ist, mich da neu selber kennenzulernen und so Zeit mit mir zu haben. Und ja, das war einfach eine tolle Erfahrung. Also das auch wieder zu machen, ja, dass ich eben alleine schöne Dinge erleben kann und dann auch mir überlegen kann, was sind jetzt gerade meine Wünsche und was sind meine Bedürfnisse. Und ja, wie kann ich das in mein Leben ziehen? Und dann hat ja das alles weiter begonnen. Ich war dann öfters alleine in Thailand unterwegs. Das habe ich dir ja auch schon mal erzählt. Und ich habe das geliebt, ja, 4 Wochen alleine in Thailand zu sein. Oder 5 oder in Vietnam. Ja.
Mega mutig einfach. Also ich finde das, also ne, ich glaube, durch so ein Erlebnis wird man so auf so seine Grundmauern irgendwie zurückgeworfen oder man erfährt sich nochmal ganz neu selbst, ne? Was sind meine Werte, was möchte ich auch noch, was möchte ich auch noch in meinem Leben geben, ne? Und dass du das so quasi umgewandelt hast und gesagt hast, ja, aber ich gehe da durch und ne, ich gehe sogar alleine auf Reisen. Ich meine, das birgt ja auch einige ja, Unwegsamkeiten, ja. Ich weiß ja nicht, was erwartet mich da und gerade in so noch weitere, also über Europa hinaus sozusagen, ist es ja auch dann nicht mehr so unsere Kultur oder könnte man ja sagen, oh nee, ich bin da eher vorsichtig, Haus zurück und bleib so bei mir und mach das mit der Trauer so zu Hause mir aus und du bist halt da so in die Offensive gegangen. Ich finde das mega mutig sozusagen. Ich stelle mich der Trauer und dann noch in einem fernen Land sozusagen, wo ich noch weniger Sicherheit habe als sozusagen zu Hause. Aber du hast das irgendwie für dich so positiv umgewandelt, also noch als Chance gesehen, aber ich finde das so sehr mutig und so schön und ich glaube auch, dass dadurch, also dadurch oder durch deine Erfahrung du jetzt auch das tust, was du jetzt tust, oder? Also, dass du eine Wegbegleiterin bist oder da so ein vielleicht auch in gewisser Weise ein Vorbild, was vorangeht und sagt, guck mal, ich habe das schon gemacht, ihr braucht keine Angst zu haben, geht die Reise mit dir selbst, zu dir selbst, nee, mit dir selbst hast du gesagt, ne? Mit dir selbst, die Reise mit dir selbst, total schön. Und da, also ich kann mir vorstellen, dass man da sehr zu sich kommt und sehr in die Innenschau und vielleicht auch an Hürden steht, wo man sagt, wo weiß ich jetzt gerade nicht, was ich hier machen soll. Aber ich, ne, es stärkt, glaube ich, unheimlich das Urvertrauen oder nochmal so den Kern, oder? Also wie
Ja,
erlebst du das?
auf jeden Fall. Und ich weiß auch noch, meine erste Reise in Thailand, da war ich ja noch nie außerhalb von Europa, wie ich da in Bangkok gestrandet bin und das erste Mal da so in einer ganz anderen Kultur. Und ich hatte natürlich Schiss ohne Ende. Also auch, und meine Freundinnen hatten dann zu mir gesagt, ja, Thailand ist so einfach als Frau alleine und so. Und ja, und dann eben durch die Angst zu gehen und da Zeit mit sich selbst zu haben und da mich eben da neu zu entdecken. Und es hat so viel Spaß gemacht, meine ganzen Abenteuer da zu erleben. Und ich habe Menschen kennengelernt und ich habe einfach selber entscheiden können, möchte ich jetzt gerade stille Momente oder möchte ich gerade Trubel? Und habe mir dann auch so die Orte dementsprechend ausgesucht. Und im Internet findet man ja heutzutage auch alle Dinge. Und dann war das halt ganz toll. Und weil ich dann auch das so als Chance für mich gesehen habe und mir so viel Freude gemacht hat, ja, bin ich eben jetzt auch da zu meinem Thema gekommen, weil ich habe damals, gut, hatte ich ganz am Anfang meine Trauergruppen und so, die mich unterstützt haben. Aber ich finde auch, das mache ich jetzt die letzten Jahre auch, ich mache ja sehr viele Coachings, habe ich teilgenommen. Und wir müssen die Dinge immer nicht alleine machen und gehen, sondern wir können uns auch einfach Unterstützung holen. Und da ist es mir jetzt halt auch ein Herzensthema, Menschen dabei zu unterstützen, wieder in die Freude und Leichtigkeit zu kommen und da mal alleine für sich loszugehen und mal festzustellen, wie toll das ist, wenn man Zeit für sich selber hat halt. Ja. Und sich
Ja,
kennenlernen.
das sprüht halt so rüber bei dir, ne? Diese positiv. Also hast es halt für dich umgewandelt, ja, und da voranzugehen und dann auch Menschen mitnehmen zu können. Ich glaube, das gelingt dir auf jeden Fall. Und ich finde das toll, wenn man so, ja, wenn man so vorangeht, ja, und sagt, ne, mir ist auch was Schlimmes passiert, aber ich habe es halt für mich umgewandelt und schau her und du kannst, also ne, du kannst das auch. Du machst ja deinen Coaches wahrscheinlich auch Mut, dass die das auch können, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und da eben auch Schritt für Schritt, ne? Mal sich selber kennenlernen oder Zeit für sich selber. Und je nachdem, wie das Leben gerade ist und je nachdem auch, was für ein Menschentyp jetzt du als Zuhörer gerade bist, kommt es auch darauf an, ja, was möchtest du jetzt gerade oder was brauchst du und was tut dir gerade gut und wie kannst du mal anfangen? Und es ist egal, ob du keinen schlimmen Schicksalsschlag erlebt hast oder irgendwie gerade unzufrieden bist oder einfach nur denkst, ja, im Leben muss es halt noch mehr geben oder darf es noch mehr geben, weil wir haben halt hier nur das eine Leben und wir wissen nicht, wann es zu Ende ist, sage ich halt immer. Es kann auch morgen für uns zu Ende sein. Und dann dürfen wir es halt auch richtig, ja, richtig genießen, sonst darf richtig geil sein.
Ja, und ja, wie du das gerade so ansprichst, was wäre dein Tipp oder ja, dein Ratschlag für die Zuhörer? Ich glaube, dass es so in die Richtung geht. Also nicht jeder kann sich ja jetzt sofort eine Reise vielleicht leisten oder zeitlich das nicht einrichten oder möchte vielleicht nicht ins Ausland, aber man kann ja bestimmt auch, oder hast ja auch gerade gesagt, was für sich erstmal im Kleinen tun. Was wären da für dich so ein was du noch mitgeben kannst, sozusagen.
Ja, das ist eine total schöne Frage. Vielleicht kannst du dir einfach mal überlegen, was du total gerne machst und das dann mal versuchen, alleine zu machen. Also ich kann es jetzt am Beispiel von mir sagen, ich gehe total gerne in die Sauna und in die Therme. Und ich liebe es halt auch, alleine wirklich zu gehen, weil da kann ich voll für mich sein. Ich kann mit meinen Gedanken alleine sein. Ich kann was lesen. Ich kann was hören. Ich kann gar nichts machen. Ich kann mit Menschen da in Kontakt kommen. Ich komme halt überall auf meinen Reisen oder wo ich bin mit Menschen in Kontakt. Und ich komme auch in der Therme, in der Sauna, im Whirlpool, whatever, in Kontakt. Das musst du aber gar nicht, sondern ich meine bloß, dass du halt gucken kannst für dich. Ja, was macht dir wirklich Freude und was kannst du da mal alleine probieren? Es kann ja auch ein Spaziergang sein. Es kann irgendwie ein anderes Hobby sein. Ich meine, ich höre auch immer wieder von Freundinnen, also ich habe von einer auf jeden Fall, dass sie allein ins Kino gegangen ist oder so. Ja, es gibt viele Dinge. Eigentlich kannst du ja alles alleine machen und da einfach mal schauen, was tut dir gerade in dem Moment gut und was könntest du mal ausprobieren, was könntest du entdecken so. Und das
Ja,
dann
und immer
ab und zu mal
achtsam,
zu machen.
also achtsam dabei sein, ne? Also
Oh
ich
ja.
war letzte Woche ganz alleine in der Sauna, weil meine Freundin abgesagt hat und ich aber dann trotzdem entschieden habe zu gehen. Und ich habe hauptsächlich geschlafen, ne? Also es war ein sehr teurer Saunabesuch dafür, dass ich ein Schläfchen gemacht habe. Aber und einfach, also in dem Moment, wenn man, also wenn man sich dafür entscheidet, erstmal muss man was suchen, was man gerne machen will, wenn man sich dann dafür entschieden hat, in dem Moment zu sein, sozusagen achtsam zu sein, sich nicht vielleicht auch nicht schon wieder so sehr viel ablenken zu lassen, dann doch das Handy und ein Buch und wir können uns ja viel mit vielen Sachen ablenken, aber einfach mal dann reinspüren in dem Moment. Und es war nun mal Schlaf, also ich hatte irgendwie Nachholbedürfnis und dann habe ich halt da 2 Stunden geschlafen, aber da achtsam mit sich selber zu sein oder was kommt dann auch so auf, wenn ich im Restaurant sitze, ganz alleine, ne, gucken die anderen oder die unterhalten sich schön oder da sitzt ein Pärchen, ne? Also was sind auch so meine Gedanken dabei und wie empfinde ich das gerade? Werde ich dadurch jetzt vielleicht traurig oder freue ich mich oder also was ist da so an Gefühlen da? Da so ein bisschen die Achtsamkeit auch zu schulen, ne? Ist, glaube ich, auch eine schöne Sache. Wo man
Oh
sich auch
ja.
näher kennenlernt. Also darüber lernen wir uns ja kennen, indem wir mal aus der Komfortzone rausgehen und etwas alleine tun und dann darauf achten, okay, wie geht's uns dabei?
Oh, das hast du so wunderschön gesagt, Eleni. Ja, ich sage auch immer, wir können uns selber eine gute Freundin sein. Und das ist eben mit Achtsamkeit kommen wir da viel leichter dahin. Das ist
Ja.
richtig cool.
Schönes Schlusswort, glaube ich. Und ich glaube, da kann jeder was für sich jetzt sich mal Gedanken machen, ja? Was vielleicht für nächste Woche, was man da einbauen könnte, auch in den Alltag. Und müssen auch nicht immer, muss kein 4 Stunden Saunaaufenthalt sein, sondern es können auch 10 Minuten für sich sein in Stille oder beim Kakao oder also mir fallen da sofort ganz viele Sachen ein und dass das jeder für sich rausfindet, hilft uns auf jeden Fall im Alltag, ne?
Auf jeden Fall. Und ich habe sogar auch einen Serientermin im Kalender, MeTime. Und das muss ja nicht immer am gleichen Wochentag sein. Den kann ich ja immer wieder verschieben. Aber so habe ich ihn schon mal. Ich habe halt einen elektronischen Kalender. Und dann denke ich immer wieder halt echt mehr dran. Und das ist auch ganz vielleicht noch ein Tipp, wo du dir auch überlegen kannst, machst dir irgendwie da, schreibst den Kalender. Ja, dann wird es nicht so vergessen.
Ja, sehr schön. Oh, vielen lieben Dank, Viola. Das war ganz schön. Danke.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Eleni, für die Einladung. Das war mir jetzt wirklich auch, ja, ganz was Besonderes, da mal so ausführlich auch drüber zu sprechen. Und vielen Dank für die Möglichkeit und den so schönen Raum, den du hier gibst in deinem Podcast. Also bin ich ganz arg dankbar und ja, freue mich, dass wir uns da gefunden haben. Dankeschön.
Danke. So, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen willst. Wenn du das Thema vertiefen willst oder bei meinem Interviewpartner gerne vorbeischauen willst, dann schau doch mal hier unten in die Shownotes, da verlinke ich dir alles. Und wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder über mein Instagram-Profil. Ich freue mich, wenn du diese Folge kommentierst, sie mit einem Sternchen versiehst und beim nächsten Mal natürlich wieder einschaltest und dabei bist.